Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Der Grand Canyon im Bundesstaat Arizona wurde vor 100 Jahren als Nationalpark unter Schutz gestellt. Wir nehmen das zum Anlass, um zu fragen, wie bzw. ob sich der aktuelle amerikanische Präsident für den Schutz der Nationalparks einsetzt. Wir klären, wie der Rechtspopulismus die Klimapolitik in Europa beeinflusst, berichten von der gefährlichen Verbrennung von Sondermüll in Kohlekraftwerken und klären, warum Frauen mehr für das gleiche Produkt in Pink bezahlen, als dieselbe Variante in Blau oder Grau, die sich an männliche Kunden wendet. Im Verbrauchertipp zum Schluss der Sendung geht es um den Kontozugriff von Zahlungsdiensten und worauf Sie dabei achten sollten. Es war der amerikanische Präsident Roosevelt, der dafür gesorgt hat, dass die imposante Gesteinsformation und die Wildwasserlebensräume des Grand Canyon zum Nationalpark erklärt wurden. Das ist nun 100 Jahre her und wir wollen das zum Anlass nehmen, um einmal zu fragen, wie es Donald Trump mit dem Schutz außergewöhnlicher Nationalparks und Naturlandschaften hält, wo er doch immer wieder betont hat, dass kurzfristige wirtschaftliche Interessen über allem stehen. Arthur Landwehr berichtet für uns.
Donald Trump war mit einem großen Ziel angetreten, wichtige politische Projekte seines Vorgängers Barack Obama rückgängig zu machen. Ganz vorn in der Liste der Entscheidungen stehen solche zum Umweltschutz, darunter auch, wo darf nach Öl gebohrt werden, wo mit der umstrittenen Fracking-Methode Gas gefördert, wo Pipelines durchs Land gezogen werden. Seine Grundhaltung machte er im vergangenen Jahr deutlich, als er zwei Nationalparks drastisch verkleinerte.
That's why today I'm signing this order and directing.
Ich unterzeichne diese Verordnung, um den Missbrauch zu beenden und die Kontrolle an die Menschen zurückzugeben.
And return control to the people.
Bears Ears und Grand Staircase Escalante in Utah sind hier betroffen, für Donald Trump viel zu groß bemessen. Insgesamt 60.000 Hektar sollen freigegeben werden, um Öl und Gas fördern zu dürfen. Ich habe mit vielen lokalen und regionalen Verantwortlichen gesprochen. Die sind besorgt, wie Land des Bundes verbraucht wird und es wird schlimmer und schlimmer und wir machen es jetzt wieder frei. Mit Landverbrauch meint er Land unter Schutz stellen. Natürlich gibt es Widerstand, von Umweltschützern, aber auch auf der politischen Ebene. Der demokratische Senator Dick Durbin aus Illinois kämpft für den Erhalt der Nationalparks in ihrer jetzigen Größe.
Repealing protections for the Bears Ears and Grand Staircase Escalante will not make America great again. It will give up America's greatness.
Diese beiden Nationalparks zu verkleinern, macht Amerika nicht wieder groß. Amerika gibt seine Großartigkeit auf. Trump sieht es anders. Es geht um den sogenannten Antiquities Act, der sagt, dass Land um nationale Monumente herum gesperrt werden muss, um die Monumente zu schützen.
The Antiquities Act does not give the federal government unlimited power.
Dieses Altertümergesetz gibt der Bundesregierung keine unbegrenzte Macht, Millionen Hektar von Land und Wasser zu schließen. Es wird Zeit, dass wir diese missbräuchliche Praxis ändern. Nun will Donald Trump ganz und gar nicht die Nationalparks oder alle Naturschutzgebiete abschaffen. Aber er setzt die Prioritäten anders, wenn es um die Entscheidung geht, Schutz des Landes und der Natur oder ökonomischer Nutzen. Vier weitere Nationalparks stehen auf der Liste, zum Teil für den Abbau von Bodenschätzen freigegeben zu werden. Argumente, dass schließlich Millionen Menschen aus der ganzen Welt kommen, um die Nationalparks zu sehen und damit auf diese Weise Geld in die oft strukturschwachen Gebiete bringen, ziehen für ihn nicht. Sollten sie aber, sagt Dick Durbin.
They believe it's something worth seeing. We should believe it's something worth preserving.
Diese Menschen glauben, dass es etwas ist, das man gesehen haben sollte. Wir sollten daran glauben, dass es wert ist, geschützt zu werden. Trump dagegen nennt es Teil seiner großen Reformagenda.
Every day we are going to continue pushing ahead with our reform agenda to put the American people back in charge of their government. And their lives.
Jeden Tag bringen wir unser Reformprogramm voran, um die Menschen über ihre Regierung und ihr Leben bestimmen zu lassen. Ein gutes Beispiel ist die große Pipeline mit dem Namen Keystone XL. Mit ihr soll Öl von Kanada an den Golf von Mexiko in die Ölhäfen gepumpt werden, durch Naturschutzgebiete, die bei einem Leck gefährdet wären. Barack Obama hatte den Bau gestoppt, Donald Trump per Verordnung wieder erlaubt. Jetzt hält ein Gerichtsverfahren den Bau vorübergehend auf. Im Zuge seiner Agenda hat Donald Trump inzwischen neue Offshore-Bohrinseln entlang der amerikanischen Küsten genehmigt. Es geht auch noch um Ölbohrvorhaben in der empfindlichen Tundra Alaskas, den Weidegebieten der nordamerikanischen wilden Rentiere.
Arthur Landwehr über das Umweltverhalten von Donald Trump. Dass aus den Schloten der Kohlekraftwerke nicht nur das klimaschädliche CO2, sondern auch toxisches Quecksilber kommt, hat schon oft für Unmut und Schlagzeilen gesorgt. 5 Tonnen Quecksilber blasen deutsche Kohlekraftwerke nach wissenschaftlichen Studien jährlich in die Luft. Denn die meisten verbrennen auch Giftmüll und anderen Sondermüll wie Klärschlämme, Altöl, Lacke oder Autoreifen. Da die Kohlekraftwerke aber über keine aufwendige Abgasfilteranlage verfügen, gelangt das giftige Schwermetall in die Atemluft. Der Kohleausstieg könnte aber auch das Ende dieser Art der Sondermüllentsorgung in den Kraftwerken bedeuten. Aus ökologischer Sicht durchaus begrüßenswert. Jürgen Döschner mit den Details.
Klärschlamm, Altöl, Autoreifen, Sondermüll. Es ist längst nicht nur Kohle, was in den Kohlekraftwerken unseres Landes verfeuert wird. Mindestens 50 Braun- und Steinkohlekraftwerke in Deutschland verbrennen jedes Jahr mehr als 5 Millionen Tonnen Abfälle und sogenannte Ersatzbrennstoffe. In manchen Kraftwerken machen diese teils mit Schwermetallen und anderen Giftstoffen belasteten Materialien 20% oder gar 30% des eingesetzten Brennstoffs aus. Allein RWE verfeuerte im letzten Jahr in seinen rheinischen Braunkohlekraftwerken mehr als 1 Million Tonnen Abfälle. Für Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag, ist dies schlicht Umweltdumping.
Kohlekraftwerke sind ja dazu gebaut worden, Kohle zu verbrennen. Und wenn man da jetzt plötzlich andere Inputstoffe nimmt, die zum Teil hoch belastet sind, die auch eine Menge an Schadstoffen produzieren, dann ist das natürlich nichts anderes als Umweltdumping.
Die Mitverbrennung problematischer Abfälle ist bislang ein Win-Win-Geschäft für alle Beteiligten. Die Kraftwerksbetreiber sparen Kosten für Kohle- und CO2-Zertifikate. Die Abfallerzeuger profitieren von der günstigen Entsorgung. Einziger Verlierer, so Kritiker wie der Kieler Umwelttoxikologe Hermann Kruse, sei die Umwelt.
Da habe ich als Toxikologe ganz große Bedenken, weil ja die Kohlekraftwerke Kohlekraftwerke sind und keine Müllverbrennungsanlagen oder Sondermüllverbrennungsanlagen. Zunächst einmal sehe ich das Risiko, dass eben bei Einsatz von Ersatzbrennstoffen, die mit Schadstoffen belastet sind, die Schadstoffemissionen, sprich das, was bei den Schornsteinen herauskommt, erhöht wird.
Die Kritik an der Mitverbrennung von Abfällen in Kohlekraftwerken ist nicht neu. Doch erst der absehbare Kohleausstieg rückt das Problem nun möglicherweise in den Blick, wenn auch aus einem anderen Grund. Denn mit der Schließung von Kohlekraftwerken könnte es in manchen Bereichen zu Entsorgungsproblemen kommen, insbesondere beim Klärschlamm. Hier sind die Kraftwerke inzwischen die wichtigsten Abnehmer. Die Klärschlämme sind oft stark belastet, ihre Verwendung als Dünger in der Landwirtschaft wurde erst kürzlich weiter eingeschränkt. Der Verband kommunaler Unternehmen VKU spricht in manchen Regionen von einem Entsorgungsnotstand. Für den Umwelttoxikologen Hermann Kruse gibt es für die Entsorgung nur eine Alternative.
In der Tat gehören sehr viele Stoffe, die in den Ersatzbrennstoffen mit untergebracht werden, in die normale Müllverbrennung hinein. Oder sie gehören im schlimmsten Fall in Sondermüllverbrennungsanlagen, die auf solche Verbindungen besonders eingerichtet sind.
Das gilt nicht nur für Klärschlämme, sondern auch für die meisten anderen bislang in Kohlekraftwerken entsorgten Stoffe, zum Beispiel auch für die rund 2 Millionen Tonnen Raffinerierückstände, die derzeit in Kohlekraftwerken als Petrolkoks verfeuert werden. Der Kohleausstieg wird also nicht nur für die Kraftwerksbetreiber eine Herausforderung.
Jürgen Döschner berichtete und zwischendurch eine aktuelle Meldung. Das europäische Bio-Logo kann nicht bei Fleisch verwendet werden, das von rituell ohne Betäubung geschlachteten Tieren stammt. Der Europäische Gerichtshof entschied heute, dass eine solche Schlachtmethode nicht die dafür erforderlichen höchsten Tierschutzstandards erfülle. Hintergrund war ein Rechtsstreit in Frankreich, in dem ein Verband das Gütezeichen für als halal beworbene Hacksteaks verbieten lassen wollte. Die AfD ist seit der Landtagswahl in Hessen in allen deutschen Landtagen vertreten. Das hat auch Einfluss auf die Energie- und Klimapolitik, denn die Mitglieder der AfD vertreten die Ansicht, dass die Erderwärmung der letzten Jahrzehnte nicht auf das Verhalten in den Industrienationen zurückzuführen ist, wie die Verbrennung von fossilen Brennstoffen oder die Abholzung der Wälder und vieles mehr, sondern dass die schon jetzt spürbaren Folgen des Klimawandels natürlichen Ursprungs sind, wie einer höheren Sonneneinstrahlung. In der Konsequenz dieser Argumentation lehnt die AfD jegliche Bemühungen zur Reduzierung klimarelevanter Gase ab. Diese Strategie verfolgen auch andere rechtspopulistische Parteien in Europa. Welche Folgen das auf die Klimapolitik der Zukunft hat, das war Gegenstand einer statistischen Untersuchung des Berliner Thinktanks Adelphi. Mein Kollege Dieter Nürnberger war bei dieser Vorstellung der Studie in Berlin dabei. Herr Nürnberger, was sind denn die wesentlichen Erkenntnisse?
Frau Fecke, die Autoren sprechen erst einmal selbst von einer faktenbasierten Studie, die soeben in Berlin vorgestellt wurde. Was haben die Wissenschaftler genau gemacht? Sie haben sich natürlich die Parteiprogramme der rechtspopulistischen Parteien in Europa genauer angeschaut. Sie haben Äußerungen von Vertretern dieser Parteien zur Klimapolitik verwendet. Und nicht zuletzt hat auch das bisherige Abstimmungsverhalten im EU-Parlament zu entsprechenden Gesetzen oder auch zu entsprechenden Richtlinien eine Rolle gespielt. Und hier lassen sich schon Tendenzen erkennen, auch wenn die 21 untersuchten Parteien hier nicht per se eine einheitliche Position vertreten, sagt Autorin Stella Schaller.
Wir haben in Europa 7 rechtspopulistische Parteien von 21, die den wissenschaftlichen Konsens zum menschenverursachten Klimawandel explizit leugnen. Die Hälfte der Parteien, also 11 ungefähr, hat eine sehr inkonsistente Haltung, geht also deutlich subtiler vor und leugnet den Klimawandel jetzt nicht explizit, aber trägt durch das Schweigen ebenfalls zur Schwächung des wissenschaftlichen Konsens bar. 3 Parteien unterstützen den wissenschaftlichen Konsens zum menschenverursachten Klimawandel. Dazu gehört zum Beispiel die ungarische Fidesz.
Somit wird hier trotz einiger Unterschiede eine deutliche Tendenz erkennbar, nämlich dass das, was doch die große Mehrheit der Wissenschaftler weltweit propagiert, dass der Klimawandel menschengemacht ist, durch den Rechtspopulismus eben angezweifelt oder verneint wird. Und wenn es im Europäischen Parlament zur Ablehnung von entsprechenden Gesetzesinitiativen kam, dann waren die Rechtspopulisten in der Hälfte der Fälle auch immer mit dabei, eben mit ihrem Abstimmungsverhalten. Das habe System, sagt Autor Alexander Karius, er ist Mitbegründer und auch Geschäftsführer des Thinktanks Adelphi. Durch die Setzung von nationalen Prämissen würden eben oft länderübergreifende oder auch globale Vereinbarungen abgelehnt.
Sie sind gegen Multilateralismus, sie stimmen auch gegen verschiedene andere Entscheidungen im Europäischen Parlament zur Zusammenarbeit mit Afrika, zur NATO. Sie versuchen, Wissenschaft zu diskreditieren, sie versuchen, Zivilgesellschaft einzuschränken, die freie Presse einzuschränken, wie wir das bei Orbán in Ungarn sehen. Das ist insgesamt der Angriff auf die liberale Demokratie. Und das beginnt eben tatsächlich auch in der Klimapolitik mit einer Diskreditierung von Klimawissenschaft und Klimawissenschaftlern.
Mit dem Zuwachs an Rechtspopulisten würde somit auch das Misstrauen gegenüber demokratischen Institutionen mehr und mehr sichtbar, so die Autoren. Ein weiteres Merkmal, die Rechtspopulisten würden versuchen, ihren Widerstand gegen Klimagesetze und entsprechende Vereinbarungen sozialpolitisch auszuschlachten. Entsprechende Maßnahmen würden allein zu höheren Energiepreisen führen. Das sei sozial ungerecht, womit die Rechtspopulisten ihren Kurs eben auch als Kritik an einer Elitenpolitik verstanden haben wollen. Die Frage ist nun, wie damit umgegangen werden soll, besonders vor dem Hintergrund, dass nach der Europawahl im Mai ja damit gerechnet werden muss, dass der Anteil rechtspopulistischer Parteien im Parlament auf vielleicht ein Fünftel oder sogar ein Viertel der Abgeordneten steigen könnte. Das Thema Klima und Klimaschutz habe das Zeug dazu, künftig vielleicht das bisherige Megathema Migration zu ersetzen, befürchtet oder sagt Alexander Karius.
Mal gucken, ob sich das wirklich so weiter abbildet. Aber scheinbar hat Klimapolitik das Zeug dazu zu sein, vom rechten Rand instrumentalisiert zu werden. Und darauf muss man sich einstellen. Darauf müssen sich auch demokratische Parteien natürlich einstellen.
Die Autoren haben heute keine generellen Handlungsempfehlungen für den Umgang mit dem Rechtspopulismus parat gehabt. Sie wollen aber Denkanstöße liefern. Autorin Stella Schaller geht es um positive Geschichten. Beispielsweise Kohle. Ein Ausstieg habe natürlich auch Arbeitsplatz und somit soziale Auswirkungen. Gleichzeitig werde aber natürlich auch etwas Neues, etwas Zukunftsfähiges kreiert. Und das müsste den Bürgern eben besser kommuniziert werden.
Die müssen ehrlich angesprochen werden. Wir brauchen ein positives Gesellschaftsnarrativ mit positiven Geschichten von modernem, sauberen Verkehr, gesunder Ernährung, einer gesunden Umwelt für zukünftige Generationen, dass die Bürger ermächtigt und motiviert, selbst teilzuhaben an einer Modernisierungspolitik, die gerecht und inklusiv ist.
Morgen werden die Autoren ihre Erkenntnisse über Rechtspopulisten und den Klimaschutz dann auch in Brüssel vorstellen, Mitgliedern des Europäischen Parlaments präsentieren und damit zurück nach Köln.
Vielen Dank für diese Ausführung an Dieter Nürnberger in Berlin. Und wir bleiben ganz kurz beim Thema. Kapitalanleger sollen sich bei ihrer Entscheidung für klimafreundliche Unternehmen künftig auf ein EU-Siegel verlassen können. Das EU-Parlament, die Mitgliedstaaten und die EU-Kommission einigen sich in Brüssel auf 2 neue Finanzlabels für Projekte, die geringe CO2-Bilanzen aufweisen. Die Richtwerte für die Siegel sind an die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens gekoppelt. An einigen Produkten wird die Differenz besonders deutlich. Der Rasierer für den Mann in Blau, Silber oder Schwarz kostet nur halb so viel wie das Rasiergerät in Pink daneben. Meist liegt es ja nicht mal daneben, sondern etwas entfernt. Es hat genauso viele Klingen, kommt vielleicht auch noch vom selben Hersteller. Aber die Tatsache, dass es ein Produkt ist, das von einer Frau gekauft werden soll, macht es gleich teurer. Das nahm die Verbraucherzentrale in Hamburg mal zum Anlass, um zu hinterfragen, wie es zu dieser erstaunlichen Preispolitik eigentlich gekommen ist. Axel Schröder war dabei.
Ein Produkt, 2 unterschiedliche Preise. Vor allem bei Kosmetikprodukten gäbe es immer wieder Beispiele für die sogenannte Pink Tax, für einen Aufschlag auf Artikel, die für Frauen bestimmt sind. Das kritisiert Armin Vallée von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Hier geht es wirklich ums Gender Marketing, wo man weiß, dass Verbraucherinnen in der Regel bereit sind, mehr Geld auszugeben, wenn es um Schönheit, Gesundheit geht. Und das wird zum Teil schamlos ausgenutzt.
Einmal Rasierer in rosa Verpackung kosteten zum Beispiel mehr als solche in blauer Hülle, die für Männer bestimmt sind. Obwohl beide Rasierertypen baugleich sind, so Armin Vallée.
Es sind Produkte von Rossmann, es sind Produkte von DM und auch von Butni hier, einer großen Drogeriekette rund um Hamburg. Aber auch, wir haben Nivea-Produkte dabei.
Ein durchgängiges Muster ist bei der Preisgestaltung aber nicht zu erkennen. Bei Butni und DM gibt es vor allem bei den Eigenmarken auch Männer- und Frauenvarianten von baugleichen Produkten mit identischen Preisen. Neben Rasierutensilien hat die Verbraucherzentrale Hamburg auch die Zusammensetzung von Körperlotionen untersucht und festgestellt, auch 2 Cremes mit gleichen Inhaltsstoffen und gleicher Rezeptur müssen nicht zwangsläufig auch denselben Preis haben. Gleichzeitig werde es Verbraucherinnen schwer gemacht, die Preisunterschiede sofort zu erkennen.
Auch sind zum Teil unterschiedliche Füllmengen drin, sodass die Frauenprodukte auf den ersten Blick preiswerter erscheinen, aber wenn man dann den Grundpreis sich anschaut, dann doch teurer werden.
Stevie Schmiedl von der Hamburger Organisation Pinkstings kennt das Problem der geschlechtsspezifischen Preisgestaltung. Sie fragt, warum der Frauenhaarschnitt beim Friseur grundsätzlich mehr kostet als der für Männer, unabhängig davon, wie kompliziert und aufwendig ein neuer Haarschnitt ist. Stevie Schmiedl fordert ein generelles Umdenken bei der Preisgestaltung. Die Frage sei,
ob man nicht mehr sensibilisieren sollte, warum Frauen, die generell weniger verdienen als Männer im Durchschnitt, die schwieriger in die Führungsetagen kommen oder die gläserne Decke durchbrechen, die generell oft eher Altersarmut unterliegen, warum die jetzt auch noch mehr für tägliche Produkte ausgeben sollen. Das ist eigentlich ein gesellschaftlicher Wandel gefragt, eine Aufmerksamkeit dafür gefragt, hinzuschauen, was da eigentlich genau passiert.
Auf die Macht der Verbraucherinnen zu setzen, die dann statt zum teureren rosa Produkt einfach zum günstigeren Blauen greifen könnten, hält Stevie Schmiedl für zu kurz gegriffen.
Das ist natürlich Quatsch. Ein Mädchen, die aufwächst schon mit Prinzessin Lillifee und rosanen Kleidchen, wird mit 18 oder als junge Frau nicht sagen, ja mein Gott, jetzt kaufe ich eben die männliche Version. Und man ist durch die Sozialisierung auf bestimmte Farben geprägt. Es wird also schwierig sein, einen solchen Boykott herzustellen. Viel wichtiger ist es, generell gesellschaftlichen Wandel zu fordern und der passiert ja auch in ganz kleinen Schritten gerade.
Rechtlich sind die unterschiedlichen Preise für baugleiche oder inhaltsgleiche Produkte nicht zu beanstanden, sagt Armin Vallée von der Verbraucherzentrale Hamburg. Deshalb bleibe nur der Appell an die Wirtschaft, diese Preispolitik zu überdenken.
Die Drogerien selbst sind dafür zuständig und es ist ihre Aufgabe, Preisgleichheit für identische Produkte herzustellen, um hier nicht das schamlos auszunutzen, dass Frauen zum Teil bereit sind, mehr zu bezahlen für ähnliche Produkte.
Ob dieser Appell etwas bewirkt, ist ungewiss. Die Drogerieketten DM, Rossmann und Butni haben auf schriftliche Anfragen des Deutschlandfunks nicht reagiert.
Pink gleich teurer. Bei welchen Produkten das zutrifft, hat Axel Schröder erläutert.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Zahlungsdienste ersparen dem Verbraucher unter anderem den Gang zum Bankautomaten. Die Banken müssen den Zahlungsdienstleistern dazu aber den Zugriff auf das jeweilige Girokonto erlauben. Das verlangt der Gesetzgeber. Doch damit kommen Dritte in den Besitz wertvoller Daten. Und da ist dann Vorsicht geboten. Wo und wann, erläutert Brigitte Scholtes im Verbrauchertipp.
Allmählich wird es ernst, denn bis Mitte September sollen Finanzdienstleister, aber auch sogenannte Drittanbieter in die Lage versetzt werden, Einblick auf das Girokonto zu erhalten, das die Kunden bei ihrer Hausbank führen. So könnten auch Online-Shops, angefangen vom kleinen Anbieter bis hin zu den Riesen wie Amazon oder Google, künftig PIN, TAN oder andere Zugangsdaten des Kunden bekommen. So sind sie in der Lage, nicht nur einzelne Beträge einziehen zu lassen, wie das bisher PayPal oder Klarna tun, sondern sie ziehen sie direkt ein und erhalten gleichzeitig einen Einblick in das Konto. Die Neuerung kommt unter dem sperrigen Namen PSD 2 daher. Gemeint ist die Neuauflage der Richtlinie für Zahlungsdienste, die die EU im vorigen Jahr verabschiedet hat. Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, sieht eine Änderung darin nicht ohne Sorgen, auch wenn der Zugriff nur ermöglicht wird, wenn der Kunde zustimmt.
Wir wissen nicht, ob jeder Kunde weiß, dass die Kontoumsätze der letzten 30 Tage damit abgerufen werden können. Also die Frage, der Datenschutz wird erfüllt, weil der Kunde zustimmt. Weiß der Kunde das, da sind wir nicht sicher. Insofern ist es auch eine große Aktion, um Daten zu sammeln.
Diese Daten standen bisher nur den jeweiligen Banken zur Verfügung. Und aus diesen Daten kann man viel herauslesen, erklärt Nils Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Man weiß tatsächlich dann, wie viel verdient derjenige. Wer ist vielleicht auch der Arbeitgeber, weil das steht ja dann auch auf dem Kontoauszug. Welche monatlichen Belastungen fallen an? Also die gesamte Historie des Kontoumsatzes.
Viele solcher Finanz- und anderer Dienstleister stehen schon bereit, die an diesen Daten hohes Interesse haben.
Man kann, wenn man diese Daten richtig analysiert, den Kunden Produkte anbieten, die vielleicht tatsächlich interessant sind oder zu denen sie dann auch verführt werden. Also beispielsweise den günstigeren Stromanbieter, der dann vielleicht ein paar Wochen später pleite ist, wo man dann das Nachsehen hat. Oder das Geld, das auf dem Konto liegt, wenn da ganz viel Geld liegt, natürlich auch in lukrative andere Finanzprodukte zu investieren. Kredite zu verkaufen, also vieles ist da denkbar.
Und diese neue Konkurrenz fürchten die Banken. Nun läuft die Zeit. Bis Mitte März müssen sie die Schnittstellen zur Verfügung stellen. Vom 14. September an sollen die dann auch live geschaltet, also tatsächlich genutzt werden können. Das könnte auch die Banken unter Zugzwang setzen, ihre eigenen Marketingaktivitäten gegenüber ihren Kunden zu forcieren. Auch hier gilt es aufzupassen, mahnt Verbraucherschützer Nauhauser.
Man muss sehen, dass die Banken, wenn sie Produkte verkaufen, nicht unbedingt immer das Verbraucherinteresse in den Mittelpunkt stellen. Ob das jetzt die sogenannten Dritten auch besser machen oder ob die auch einfach nur den Reibach machen wollen, so wie das die Banken bislang auch schon gemacht haben, das wird sich zeigen. Ich würde eben Verbrauchern immer dazu Vorsicht raten, wenn da Verträge verkauft werden, im Zweifel nochmal kritisch prüfen, bevor man dann so einen Vertrag tatsächlich auch abschließt.
Und man sollte sich gründlich überlegen, ob man einem anderen Dienstleister den Zugriff auf sein Konto und seine Daten überhaupt erlaubt. Denn damit steigt auch die Gefahr, dass solche Daten gehackt werden und in die Hände von Betrügern gelangen können.
Der Verbrauchertipp von Brigitte Scholtes war das. Gleich erwartet Sie nach den Nachrichten meine Kollegin Sarah Zerback mit den Informationen am Mittag. Dort geht es auch um den Streit zwischen zwei Atommächten. Indien fliegt Luftangriffe auf Pakistan. Mit diesem Programmhinweis geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Am Mikrofon war Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.